Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Mittwoch, dem 7. Januar 2026. Gestern Medienkonferenz in Crans-Montana. Nach tagelangem Abtauchen meldet sich der Gemeindepräsident des Unglücksorts, des Katastrophenorts und Schauplatz eines mutmaßlichen Verbrechens wieder zu Wort. Und erneut ist Fassungslosigkeit und jetzt auch in der breiteren medialen Öffentlichkeit starke Kritik zu hören. Bereits wird der Ruf laut, den Wallisern die Strafuntersuchung im Fall Crans-Montana wegzunehmen. Das Vertrauen schwindet exponentiell gegenüber den Behörden, gegenüber den Gemeindebehörden, aber auch gegenüber den kantonalen Justizbehörden. Das ist ein Gedanke, den ich auch in der Weltwoche nach vorne bringen will. Allerdings nicht so aus diesem hochtrabenden Kolonialherrenton, sondern ich sage, es ist auch im Interesse des Kantons Wallis und der Gemeinde Crans-Montana, wenn man die Strafuntersuchung in unabhängige, außerkantonale Hände gibt. Nicht an die Bundesanwaltschaft, die ist bekannt für Inkompetenz und ewige Verfahren. Nein, warum nicht an die Staatsanwaltschaften, zum Beispiel des Kantons Genf oder des Kantons Watt, einfach nur schon um den Anschein zu erwecken, dass das eben nicht stattfindet, von dem man glaubt, dass es eben stattfindet jetzt. Rücksichtnahme, politische Seilschaften, Kollusionen, neuerliche Inkompetenz, das ist das zwingende Gefühl, das hier aufsteigt, wenn man die bisherigen Pressekonferenzen, die Auftritte und die Handlungen sich da der entsprechenden Akteure angeschaut hat. Der Behördenvertreter, allem voran der Generalstaatsanwältin Pilou, die ja nun fast etwas entmachtet wurde. Man hat so ein Team aufgestellt, quasi die Untergebene wurde jetzt beauftragt, die Untersuchung zu führen. Es sind mehrere Staatsanwälte involviert. Das sieht schon nach etwas geteilter Verantwortung aus, dass man am Schluss nicht mehr weiß, wer es dann in den Sand gesetzt hat. Wir sehen politische Verkungelungen. Die Generalstaatsanwältin ist FDP, der kantonale Sicherheitsdirektor, der gesagt hat, ja, man könne halt nicht alles verhindern, so verwedelnd, abwedelnd, Wagenburg-Mentalität, ist auch FDP. Und der Gemeindepräsident völlig überfordert, der ist ebenfalls FDP. Und man hat hier einfach den Eindruck, dass unter den Parteifreunden Rücksicht genommen wird. Es gibt keine Untersuchungshaft, es ist weder gegen das Betreiberpaar Untersuchungshaft angeordnet worden und auch nicht gegen die Gemeinde, die ja hier die oberste Verantwortung hätte tragen müssen zur Durchsetzung und Einhaltung dieser Brandschutzbestimmungen. Und in dieser Pressekonferenz des Grauens gestern ist ja wieder weiteres Ungeheuerliches zutage gekommen, dass eben diese Todesbar von Crans-Montana seit 2019 nicht mehr kontrolliert wurde. Und die Gemeinde hat keine Ahnung, warum das der Fall ist. Ja, und jetzt, wo will man das herausfinden? Nachdem keine Untersuchungshaft, keine Spurensicherung, keine Büroversiegelung stattgefunden hat, wie wollen das denn die Behörden jetzt untersuchen? Also das schreit zum Himmel, das sind gewaltige Missstände und die Schweiz gibt da natürlich auch international insgesamt ein himmeltrauriges Bild ab. Und wenn der Gemeindepräsident dann auch sagt, ja, also wir von der Gemeinde sind als Geschädigte am meisten betroffen, mehr noch als alle anderen, dann dokumentiert er hier einen weitgehenden, erschreckenden Realitätsverlust. Ist auch eine Pietätslosigkeit sondergleichen gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen, wie sich jetzt hier, um sozusagen den eigenen Hintern zu retten, Entschuldigung, diese Gemeinde sich da zum Opfer erklärt, zum Opfer von Vorgängen und Personen, die sie hätte kontrollieren müssen, zum Opfer von Vorgängen, die zu verhindern, ihre Verantwortung gewesen wäre. Und dass man jetzt auch noch eine Klage nachgeschoben hat, das sind einfach offensichtliche Manöver, hier sozusagen sich selber aus der Schusslinie zu bringen. Das ist eben die organisierte Verantwortungslosigkeit. Und die Generalstaatsanwältin hat ja in den ersten Medienkonferenzen eine absolute Beißhemmung da an den Tag gelegt. So etwas muss ja mit aller Härte untersucht werden. Aber sie hat das Gegenteil gemacht. Die ganze Rolle, das Rollenverständnis war falsch. Sie trat vor die Medien als Conferencière, hat sich sozusagen auch ins Verteidigungsdispositiv, ins Kollektive eingereiht. Und der Gemeindepräsident, der ja als oberster politischer Chef sozusagen von Gramontana die Verantwortung gehabt, der vermutet meines Erachtens sowieso hätte sofort zurücktreten müssen, der war ja nur am Anfang dabei. Und dann in der zweiten Pressekonferenz wurde die Generalstaatsanwältin gefragt, ja, warum ist jetzt da der Gemeindepräsident nicht mehr da? Und da verteidigte sie ihn auch noch gegenüber Journalisten. Dabei müsste sie gegen ihn vermutlich ermitteln, müsste ihn auch im Sinne einer Kollusionsgefahr, Spurenverwischungsgefahr und so weiter in Untersuchungshaft nehmen. Das ist doch das Mindeste, was rechtsstaatliche Standards erfordern und eben auch der Respekt gegenüber den Opfern. Nicht dieser Pseudorespekt, der da eingeklagt wird, respektiert uns, lasst uns in Ruhe arbeiten. Also das sind Abgründe, die sich da auftun und auch immer unter Berücksichtigung der Überforderung, das sind auch nur Menschen, die jetzt da an diesen Prozessen beteiligt sind, aber eben auch vor diesem Hintergrund, weil die direkte Betroffenheit, auch die persönlichen Bekanntschaften nun einmal vorhanden sind, die Parteifreundschaften, alles FDP, dann ist es im Interesse des Kantons, ist es im Interesse der Gemeinde hier, und es müsste jemand den Mut haben zu sagen, lasst uns das an außerkantonale Behörden geben. Das ist wichtig, weil dieser Fall ist eine Schande für die Gemeinde, für den Kanton und für unser Land. Und wir geben hier einfach einen himmeltraurigen Eindruck ab. Ein fürchterliches Bild wird da erzeugt. Eben keine Kontrollen. Dann auch Aussagen, die komplett verstören, wie das mit den Opfern, die Gemeinde als Opfer. Schließlich sagt der Gemeindepräsident gestern auch noch, ja, die Risikokultur in dieser Bar habe alle Kontrollmöglichkeiten überstiegen. Also hier wird die Verantwortung in so krasser Art und Weise abgestreift. Der gleiche Gemeindepräsident, lesen wir, ist ja auch noch im Organisationskomitee wichtig, da der Ski-WM in Grand. Da würde ich abraten, dringend diese Person von solchen Verantwortungen zu entkleiden, das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Und man muss diesen Fall mit aller Härte und ohne Rücksichtnahme auf lokale Empfindlichkeiten und Seilschaften, den muss man aufklären, muss man auf den Grund gehen. Wir bekommen sehr, sehr viele Zuschriften, meine Damen und Herren, von empörten Gastronomen aus der Schweiz, die dann erklären und erzählen, wie sie kontrolliert werden, wie man sich überhaupt nichts erlauben kann. Aber hier haben wir eine Bar, die ist seit 6 Jahren nicht mehr kontrolliert worden. Und jetzt hören wir auch, dass der Umbau von 2015, also dieses Untergeschoss, wo man die Treppen verkleinert hat, alles versucht hat, um hier den Platz zu optimieren, also vielleicht schon mutmaßlich kriminelle Profitoptimierungsmethoden, die da stattgefunden haben, von einem korsischen Betreiber, der auch prahlte noch damit, er habe alles selber gemacht, mit diesen unsachgemäßen Schaumgummimatten, diesen Kunststoffmatten an der Decke, aber auch in den Wänden. Es gibt Aussagen von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern. Ist fürchterlich, einer, der Junge, der Barmann, der mit schwersten Verbrennungen jetzt im künstlichen Koma liegt, im Spital, der hat an Weihnachten seinen Eltern noch gesagt, er wolle künden, weil eben die Art und Weise, wie da gearbeitet werde in der Bar, überhaupt nicht den erforderlichen Standards entspricht. Ich habe auch gehört jetzt von Leuten, die im Kanton Wallis, in Gramontana, selber aktiv sind, die Gastroszene dort kennen, dass diese Bar eben auch den Ruf gehabt hat, dass alles möglich ist, dass man es nicht so genau genommen hat, auch mit den Altersrichtlinien, dass man den eigenen Alkohol mitnehmen konnte und so weiter, dass diese Betreiber alles getan haben, um hier einfach die Bude voll zu kriegen. Unter Vernachlässigung der Sicherheitsstandards. Und das gilt es nun abzuklären, ob das ein im strafrechtlichen Sinne schuldhaftes Verhalten war. Da wage ich keine Prognose abzugeben. Aber wenn das nicht mehr strafbar ist, wenn du dich dermaßen über so etwas hinwegsetzt, Ich meine, da muss man sich erst recht einige Fragen stellen. Aber ich will hier eben auch nicht die politischen Behörden aus der Verantwortung nehmen. Denn die haben das zu kontrollieren, die haben das durchzusetzen. Und seien wir in diesem Punkt ganz klar, meine Damen und Herren. Wir zahlen Steuern in der Schweiz und nicht zu knapp. Und mit diesen Steuergeldern werden diese Gemeinden, werden diese Behördenvertreter finanziert. Und wenn meine Kinder oder wenn ich in ein Restaurant gehe, ja, dann muss ich davon ausgehen, dass dort die Sicherheitsbestimmungen so eingehalten, durchgesetzt und kontrolliert sind, dass selbst in einem Brandfall, das kann es ja geben, wir reden jetzt nicht von einem Molotow-Cocktail oder von einem Sprengstoffattentat, sondern von einem Brand, den es geben kann, dass die Materialien so beschaffen sind, die Fluchtwege, die Feuerlöscher, die Sprinkleranlagen, die Feuermelder, auch das Personal entsprechend geschult ist, vor allem auch bei Keller und Untergeschossen, dass eine opferfreie Evakuation immer möglich ist. Denn wenn ich in Afghanistan oder in Bangladesch oder in einem anderen Drittweltstaat mit kaputter Infrastruktur in ein Restaurant gehe, dann bin ich selber wachsamer. Aber in der Schweiz verlasse ich mich darauf, dass diese Standards eingehalten werden. Und darum sind natürlich diese Verwedelungen, diese Abwischungen, diese Abschaufelungen da, diese Teflon-Mentalität, die ist empörend. Und dem muss man auf den Grund gehen und hier muss man einfach schonungslos die Missstände aufdecken. Und ich sage es noch einmal, es ist im Interesse des Kantons Wallis, wenn er diese Untersuchungen in unabhängige Hände gibt. Das ist keine Kapitulation, das ist keine Bevormundung. Machen Sie nicht ein Protektorat im Kanton Wallis und dass da die Deutschschweizer kommen. Man spürt ja bereits etwas, diese Wagenburg-Mentalität. Höre das auch indirekt, hat auch schon Leute gegeben, ja, jetzt kommen da die Deutschschweizer und kritisieren uns. Ja, Entschuldigung, wir nehmen auch Anteil an diesem Geschehen. Und wir fragen uns mit unglaublichem Entsetzen, was ist da los? Und ich sage das mit größtem Respekt gegenüber dem Kanton Wallis. Mache da nicht mit bei irgendwelchen billigen Klischees und solchen Herabsetzungen. Um das geht's doch hier nicht. Diese Befindlichkeiten spielen nicht die geringste Rolle. Hier geht's um ganz elementare Dinge. Und Leute, die immer noch das Gefühl haben, ja, man muss doch jetzt jemand machen lassen und galoppiert da nicht zu Schlussfolgerungen, stellt keine Hypothesen auf, denen sage ich einfach, es kommen jetzt Bilder, beziehungsweise Kopfkinobilder, Berichte aus den Spitälern. Ist man sich bewusst, was dort passiert? Über 100 Jugendliche, zum Teil Kinder, möglicherweise gar nicht hätten da sein dürfen, das jüngste Todesopfer 14 Jahre alt, hätten das Leben vor sich gehabt, 40 sind gestorben, über 100 schwerst verbrannt im Spital. Es zerreißt einem das Herz, wenn man hört, was da geschildert wird. Das sind nicht einfach irgendwelche kleineren Verbrennungen, die man sich da geholt hat, sozusagen einen schlimmeren Sonnenbrand, sondern das sind schwerste Verbrennungen. Das sind leblose Körper jetzt ins künstliche Koma versetzt. Entschuldigen Sie, dass ich in dieser Drastik das Ganze schildere, aber man muss sich das einfach vor Augen führen. Die Gesichter nicht zu erkennen. Das sind einfach rote Fleischmassen. Das ist fürchterlich. Körper eben aufgeschwemmt von medizinischen Flüssigkeiten, Haut aufgeplatzt oder chirurgisch aufgeschnitten. Das wird Monate, Jahre dauern. Da wird es Dutzende von Operationen brauchen. Pro Patient, chirurgische, plastische Chirurgie, Überlebenschirurgie und so weiter. Es werden vielleicht auch noch einige dieser Schwerverletzten sterben. Irgendwann wachen sie auf, irgendwann kommen sie aus dem Koma, können sich vielleicht gar nicht mehr richtig erinnern, sehen dann zum ersten Mal in den Spiegel, sehen die Verbände. Wenn man die Verbände wegnimmt, kommen Gesichter zum Vorschein, die man gar nicht zuerst als sein eigenes erkennt. Ich meine, das ist fürchterlich, das ist schlimm, das ist die Dimension. Und wenn dann eine Gemeinde, wo die Kameras tritt und sagt, ja, also wir sind hier das grösste Opfer, also wir sind hier am meisten betroffen, wenn dann dokumentieren diese Leute, dass sie noch nicht einmal verstanden haben, was es hier geschlagen hat und was hier genau passiert ist. Also das ist für mich sozusagen auch die emotionale, und Sie verzeihen das, die emotional aufwühlende Dimension dieses Falls. Wobei man immer aufpassen muss mit diesen emotionalen Empörungen. Und ist auch richtig, wenn man das zum Teil kritisiert, aber ich versuche hier einfach ehrlich das auszusprechen, was in mir vorgeht, wenn ich das höre und wenn ich das sehe. Und ein ganz finsteres Kapitel ist natürlich dieses Wirte-Ehepaar. Da stellen sich dann auch ein paar ganz brutale Fragen im Zusammenhang mit der EU-Personenfreizügigkeit. Es kommt heraus, also diese Barbetreiber, wir haben es auch schon gesagt, schwerstkriminell in Frankreich, verurteilt wegen schwerer Zuhälterei, Betrug, ich glaube sogar Entführung, ist nicht berechtigt, in Frankreich ein Unternehmen aufzumachen. Wie kommt so ein Mann zu einer Betriebsbewilligung, importierte mafiöse Strukturen, wie kommt so ein Mann dazu, in der Schweiz eine Niederlassung zu bekommen und eine Barlizenz, wenn das in Frankreich gar nicht möglich ist? Wo ist denn jetzt da das Schengen-Abkommen, die Kriminalitätsbekämpfung, die man uns immer wieder davor führt, was das großartig sein, diese Personenfreizügigkeit, dadurch würden wir erst in die Lage kommen, das Verbrechen besser bekämpfen zu können, durch Zugang zu entsprechenden Computern und Datenbanken. Das Gegenteil ist der Fall. Die Schweiz verlottert und geht vor die Hunde mit dieser Zuwanderung. Und das ist ein wieder ganz krasser Fall. Dieser Gastronom hätte doch nie und nimmer eine Bewilligung bekommen dürfen in der Schweiz. Den hätte man aus dem Verkehr ziehen müssen. Und zwar spätestens dann, als sein mutmaßlich nicht bewilligter Umbau im Kellergeschoss prahlend in den Medien auch noch vorgeführt wurde. Hatten denn da alle Tomaten auf den Augen? Oder eben, klärt man das jetzt nicht auf, weil es halt FDP-Parteikollegen sind? Das sind nun einmal Freisinnige. Ich weiß, das werden einige FDP-Zuschauer unserer Sendung nicht gerne hören, aber ich kann Ihnen sagen, wenn es SVP-Leute wären oder andere, dann würde das hier, also in aller Megafon-Lautstärke, würde das ausgebreitet werden. Ja, politische Seilschaften, auch nicht nur schlecht, dass man sich kennt, aber eben in solchen Fällen ist das tödlich und darum muss man das von außen aufklären, Unabhängigkeit demonstrieren, ohne den geringsten Anschein von Befangenheit und eben politischer Rücksichtsnahme. Die Frau des Wirts war in der Horrornacht in der Bar, hat leichte Verbrennungen abbekommen, kam nicht auf die Idee, die Musik abzustellen. Ja, es ist schnell gegangen, weil man eben das Ganze im Untergeschoss mit diesen leicht entflammbaren, mutmaßlich illegalen Schaumstoffmatten ausgekleidet hat, sowohl die Wände wie auch die Decke. Und dann mit diesen Sprühkerzen in unmittelbare Nähe gekommen ist. Niemand hat evakuiert, niemand hat irgendetwas gemacht. Und die Frau, leichte Verbrennungen, während sie im Untergeschoss ihre Gäste jugendlich zu Dutzenden verbrannt sind, ist dann noch in der Nacht gemäß Recherchen von Le Temps an ihren Computer gegangen, hat unter anderem ihr Facebook-Profil gelöscht und andere, ja, vielleicht belastende Spuren versucht vom Internet zu wischen. Das ist dann zum Glück auch wieder rekonstruiert worden. Diese Bilder sind im Internet zu sehen. Also auch da, offensichtlichste Kollusion, da kann man doch nicht wie die Generalstaatsanwältin von Kooperation reden. Auch wenn die Betreiber das jetzt neuerlich bekräftigt haben, dass sie voll kooperieren werden. Aber das sind die Hauptverantwortlichen und auch Hauptverdächtigen eines mutmaßlich kriminellen, fahrlässigen oder sogar eventuell vorsätzlichen Fehlverhaltens. Das muss man in Untersuchungshaft nehmen. So lese ich das auch von Expertisen in den Medien. Ich bin selber nicht Jurist und halte mich da an Aussagen von Experten. Das ist die Situation. Eine Verkettung von Inkompetenz, Schlamperei, Profitgier, mutmaßlich kriminellem Verhalten, importierten mafiösen Strukturen, die auch die Journalisten gespürt haben, die probierten mit dem Wirt ins Gespräch zu kommen, die wurden da mit Raudis, mit Grobianen hart angegangen. Also die importierte Mafia gibt dann uns Schweizern zu Hause schon den Tarif durch. Das ist die Personenfreizügigkeit. Das ist die Alltagsrealität dieser Personenfreizügigkeit. Eine weitere Facette in diesem unglaublichen Fall, in diesem unglaublichen Sumpf. Ja, die Schweiz, was ist mit der Schweiz los? Die Schweiz verlottert, die Schweiz verwahrlost vor unseren Augen. Ein weiteres Symptom, und ich will jetzt gar nicht darüber spekulieren, was da an Kosten auf diese Gemeinde zukommt, was das an Folgewirkungen hat, an IV-Fällen, die da getragen werden müssen. Kann das Grand Montana? Wer zahlt das? Ist das am Schluss dann der Bund? Sind das wir? Sind das die Steuerzahler der Schweiz? Einfach weil da elementare Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten wurden. Ich habe mir das gestern überlegt, als ich aus Ungarn in die Schweiz zurückgeflogen bin. Stellen wir uns einmal vor, eine Flugkontrolle, eine Flugsicherung würde sich so verhalten, oder die Leute, die da regelmäßig die Flieger warten. Ja, der halb kaputte Motor oder der Flieger, der Flügel ist mit Zementit oder mit Araldit angeleimt. Die haben das selber gebastelt mit ein paar Postage-Klammern und dann irgendwann, irgendwo über Zürich oder Basel fällt dann halt so ein Flügel ab. Ja, damit haben wir nicht rechnen können. Ja, die Flugzeuggesellschaft hat sich nicht an die Sicherheitsbestimmungen gehalten. Da haben wir nichts, können wir nichts dafür. Ein zusammengebasteltes, ein zusammengeleimtes Flugzeug. Stellen Sie sich das einmal vor. Also hier müssen wir schon aufwachen. Und ich bin froh, dass jetzt wenigstens die Medien da, zum Teil einige, noch nicht alle, aber einige der Medien nun doch das Ganze etwas kritischer zu sehen beginnen. Was sind weitere Themen? Rücktritt von Jacqueline Fehr. Ich mache es da ganz kurz mit den Schlagzeilen. Die langjährige Zürcher SP-Regierungsrätin tritt zurück, das wird die Bürgerlichen freuen. Sie war denen immer etwas ein Dorn im Auge. Dann die Sitzungen da der Koalition der Willigen, das verfolge ich mit großer Sorge und Beunruhigung, wie jetzt da die Schlafwandler in der Europäischen Union immer mehr in diesen Krieg hineinrutschen gegen Russland. Das ist also noch nicht ausgestanden, auch wenn die Amerikaner und die Russen da Frieden schließen. Optimistische Szenarien sagen, im Februar, März ist es vorbei, aber eben die Europäer legen da noch nach. Jetzt hatten die Briten gesagt, sie wollen Truppen schicken, Friedenstruppen dorthin, die Amerikaner haben es gesagt. Ja, und wenn amerikanische Truppen in der Ukraine sind, ist das einfach brandgefährlich. Warum? Ja, weil die Ukrainer alles Interesse haben, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen und den Krieg zu eskalieren. Und dann stehen sich plötzlich die Atommacht Russland und die Amerikaner gegenüber. Das ist einfach ein Riesenproblem, das man irgendwo nicht so richtig zur Kenntnis nimmt. Und die Schweiz ist in diesem Krieg auch involviert. Wir haben die Sanktionen übernommen, wir haben die ganze Rhetorik übernommen, diese Kriegspropaganda-Rhetorik, und wir sind nicht mehr neutral. Und wir müssen schleunigst zurück zur umfassenden schweizerischen, integralen, bewaffneten und immerwährenden Neutralität. Das ist ja mein Mantra in diesem Zusammenhang. Und das sind die Themen. Ja, vielleicht noch Donald Trump, die Raubtierpolitik, die Revierpolitik. Jetzt heißt es, Grönland müsse da integriert werden. Also das ist nicht die America-First-Politik, die er da versprochen hat. Ich kann da keinerlei Euphorie verspüren. Ich sehe, es gibt Journalisten, auch Trump-Fans, die sagen, toll, dass er das macht und es die Konsolidierung der eigenen Sphäre. Ja, ich nehme es einfach zur Kenntnis. Euphorie löst das bei mir nicht aus. Das sind amerikanische Interessen. Die Amerikaner haben die Machtmittel, das durchzusetzen. Und die Schweiz hat einfach dafür zu schauen, dass sie ihre nationalen Interessen angesichts dieser, ja, Raubtier- und Raubritterpolitik nicht in Frage, beziehungsweise ihre Interessen erkennt und nicht in Frage stellt. Dies die schweizerischen Nachrichten, meine Damen und Herren, hier heute Morgen. Verzeihen Sie, ich bin ein bisschen später dran als normal, weil wir gestern noch lange Abschluss hatten, die jüngste Ausgabe, die dann eben heute Abend bzw. morgen früh bei Ihnen physisch oder elektronisch im Kiosk liegt. Merci vielmals, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke für die Geduld und jetzt dann gleich die internationale Sendung, etwas über die Landesgrenzen hinaus, der Blick in die ausländischen Tageszeitungen. Bis gleich.